SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage hier auf SRF 2 Kultur. Christian Brückner ist die bekannteste Synchronstimme Deutschlands. Ihr leiht nicht nur Robert De Niro und anderen Hollywood-Größen seine Stimme, er ist auch der Sprecher unzähliger TV-Dokumentationen. Große Erfolge feiert Brückner nicht zuletzt mit dem Einlesen von Hörbüchern, die er im eigenen Verlag vertreibt. Christian Brückners Stimme geht unter die Haut. Aber es ist mehr als nur die Besonderheit des rauen Klangs, die seine Stimme und damit seine Interpretationen so einzigartig machen. Es scheint vielmehr die Liebe zu den Gedanken der Dichter, zur Literatur selbst zu sein. Hören Sie dazu das Feature von Berner Senn.
Eine große Liebe. Ah, diese große Liebe, diese große Liebe. Ich zögere etwas, ich könnte natürlich jetzt, und ich weiß gar nicht, ob ich gerecht bin, ich könnte jetzt natürlich auf Melville kommen, ich könnte auf Moby Dick kommen, ich könnte auf Captain Ahab oder Ahab gut kommen, einen Kämpfer, einen Teufel, einen Menschen, einen Verletzten.
Unter Freunden. Christian Brückner und seine Bücher. Feature von Berner Senn.
Kimmungen. Nennt mich Ishmael. Als ich vor ein paar Jahren, ohne Belang, wie lange genau her, wenig oder gar kein Geld im Beutel hatte und mich an Land nichts Besonderes reizte, dachte ich, ich wollte ein wenig herumsegeln und den wässrigen Teil der Erde besehen. Das ist so meine Art, die Trübsal zu vertreiben und die Blutzirkulation zu regulieren. Wann immer ich bemerke, dass ich um den Mund herum grämlich werde, wann immer in meiner Seele nasser, nieseliger November herrscht, wann immer ich bemerke, dass ich vor Sarglagern stehen bleibe und bei jedem Leichenzug, der mir begegnet, die Nachhut bilde, und in Sonderheit, wann immer meine Chondrien so sehr die Oberhand über mich gewinnen, dass nur starke moralische Grundsätze mich davon abhalten können, mit Vorsatz auf die Straße zu treten und systematisch den Leuten die Hüte runterzuschlagen, immer dann ist es höchste Zeit, sobald ich kann, zur See zu gehen. Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel. Mit einer philosophischen Sentenz stürzt sich Cato in sein Schwert. Ich gehe still aufs Schiff. Aber ich könnte auch vom selben Autor, und das ist jetzt kein Ausweichen, sondern es sind nur immer diese Facetten. Eine große Liebe gemischt mit dem Mitleid wäre wiederum, wäre Melville, die ganz schmale Novelle Bartleby, The Scrivener, Bartleby, der Schreiber, der genauso natürlich am Leben scheitert, aber dann auch ohne weiteres und ohne Klage stirbt. Jemand, den man eigentlich ständig in den Arm nehmen möchte oder müsste. Und zwar wirklich in den Arm. Ich überlege, ob es die große Liebe ist oder das große. Ich weiß es nicht.
Doch, es ist eine Liebe, eine große. Aber Christian Brückner hat eben viele große Lieben. Liebe und Freundschaften, das ist es, was Christian Brückner verbindet, was ihn verbindet mit seinen Büchern. Sie kennen Christian Brückner nicht, okay, aber Sie kennen vermutlich seine Stimme. Er ist Robert De Niro. Am Fernsehen und in deutschen Kinosälen, halt immer dann, wenn Robert De Niro Deutsch sprechen muss. In jedem synchronisierten Film. Oder Robert Redford. Brückner war auch Warren Beatty, Alain Delon, Harvey Keitel. Und er ist die Stimme von ungezählten Hörbüchern. Hörbüchern wie eben das von Melville, Moby Dick. Und das ist eine meiner großen Lieben. 33 Stunden lang zuhören.
Was seht ihr? Rief Ahab, indem er sein Antlitz dem Himmel zukehrte. Nichts, nichts, Sir, war der Laut, welcher zur Antwort herniederscholl.
Moby Dick, eine Entdeckung für mich im fortgeschrittenen Alter. Wesentliches erfahren über den Walfang vor gut 150 Jahren, den Walfang, der die Industrialisierung geschmiert hat, geschmiert mit dem Fett des gejagten und damals bald schon fast ausgerotteten Pottwals. Wesentliches erfahren, aber auch und vor allem über den Menschen und übers Getriebensein.
»Was seht ihr?« rief Ahab, indem er sein Antlitz dem Himmel zukehrte. »Nichts, nichts, Sir!« war der Laut, welcher zur Antwort herniederscholl. »Bramsegel, Lehsegel, unten und oben und auf beiden Seiten!« Nachdem alle Segel gesetzt worden, warf er nun das Strecktau los, dazu vorbehalten, ihn zum Großoberbramstengentopp aufzuhissen, und innerhalb weniger Minuten heisten sie ihn dorthin. Als er, wie er gerade erst zwei Drittel des Weges hinauf und wie er durch die waagrechte Leere zwischen Großmars und Bramsegel hindurchschaute, einen möwenartigen Schrei in die Luft erhob. »Da bläst er! Da bläst er! Einen Höcker wie ein Schneeberg, das ist Moby Dick!« Angefeuert von dem Ruf, welcher gleichzeitig von den drei Ausgucken aufgenommen schien, schnellten die Männer an Deck in die Takelage, um den berühmten Wal in Augenschein zu nehmen, dem sie so lange nachgestellt.
Diese Stimme, diesen Mann möchte ich besuchen. In Berlin. Nicht wegen Moby Dick, sondern wegen seiner Bücher. Will wissen, was der Mann, der mit seiner Zauberzunge Bücher zum Leben erweckt, was bei diesem Mann im Buchregal steht. Lassen sich vielleicht sogar Rückschlüsse ziehen? Von der Literatur im Regal auf den Vorleser?
Guten Tag, Herr Büttner. Ja.
Ja. Christian Brückner sagt überraschend zu und stellt sie mir vor, seine großen Lieben, seine Freunde.
Der Melville steht. Da.
Oh.
Von da beginnt er die Blauen und geht bis da. Ja, da steht er. Ja, gesammelt aus verschiedenen, ja, es sind immer Zeiträume, es sind, ich meine, ich bin ich bin ein gelernter Freund von Literatur, oder wie man das klingt, ja schon ganz schrecklich, Freund von Literatur. Ich habe, das ist alles sozusagen erworben im Laufe von Jahrzehnten, das ist nicht da gewesen. Ich habe manchmal gesagt, ach, wenn ich so einen Großvater gehabt hätte oder einen Vater, der mich dahin geführt hätte. Das ist also irgendwann mir entgegengekommen und ich habe was davon verstanden oder nicht. Und oft eben nichts. Auch Melville war nicht kein Liebesfeuer, kein Liebesschlag. In diesem Augenblick sind herangezogene Freunde, erworben durch Wiederbegegnungen in allererster Linie.
Erstaunt es mich, dass Brückner bei der Frage nach einer großen Liebe unter seinen Büchern mit Herman Melville antwortet? Eigentlich nicht.
Ja, sie waren unverstanden, klar. Moby Dick war ein Fehlschlag. Ich wage mir gar nicht auszudenken, was das für den Autor bedeutet.
bedeutet, ein solches Werk zu schreiben. Nun hat er ja, kann man jetzt sagen, oder Melville hat ja bloß ein Jahr, glaube ich, gebraucht für Moby Dick. Mehr war es ja gar nicht. Aber dann damit zu scheitern in der Wahrnehmung des Publikums. Und ich glaube nicht, dass es nur um Rezensionen oder gute Rezensionen ging, sondern es ging ganz bestimmt darum, anerkannt zu werden, klar, als jemand mit großen Fähigkeiten, aber eben auch als jemand, der sich einbringt, sein Leben oder sich nicht scheut, sein Leben preiszugeben in einer Öffentlichkeit. Und wenn diese Öffentlichkeit dich zurückweist, ich glaube, gibt's wenig Schlimmeres, vermute ich.
Ich frage Christian Brückner auch noch nach einem guten Freund in seinem Buchregal. Erst die große Liebe, jetzt der gute Freund. Und was antwortet er? Hölderlin, Friedrich Hölderlin, der Unverstandene in seinem Tübinger Turm. Erstaunt mich das? Nun ja, ich hätte es nicht zwingend erwartet, aber erstaunen? Captain Ahab ist eben überall. Was mich allerdings verwirrt, ist die Ordnung in Brückners Buchregalen. Ich schätze die Länge aller Regale auf etwa 100 Laufmeter. Jeder Regalmeter in den beiden mir einsehbaren Räumen ist genutzt. Viele Bücher liegen auf bereits stehenden.
Folgt natürlich meiner Ordnung. Und sie folgt einer immanenten Ordnung, die ich aber selber in allen Ausformungen gar nicht kenne. Also zum Beispiel, da oben sind, und die haben sich da so angefunden. Also letzten Endes sind schon Nationalliteraturen, also da oben sind Amerikaner. Hier ist zum Beispiel eine reine, wo ist es? Hier, da, das findet sich alles, das ist alles Lyrik, bis dahin jedenfalls, und dahinter ist auch Lyrik.
Also zweireich haben Sie die Bücher?
Ja, meistens ja, soweit es irgend geht, weil ich brauche ja den Platz. Wobei ich, auch das muss ich sagen, nie überflüssige Bücher gekauft hätte. Also insofern kann ich auch keine aussortieren und irgendwo hinbringen, da wo sie vielleicht noch ihren Lebensabend irgendwie fristen dürfen. Das kann ich alles nicht machen, weil ich letzten Endes sehr wenig Bücher kaufe, sage ich. Also, und meine mit kaufe wirklich von Anfang an, vielleicht weil damals mein Taschengeld nicht so groß war, sicher auch ein Grund, bin ich immer um jedes einzelne Buch und um jede einzelne Schallplatte und so länger rumgeschlichen, bis ich sie oder es erworben habe, immer überlegen, na, ist es wohl wirklich was? Also ich habe nie blind oder sozusagen im Überfluss gekauft, sondern es ist alles, sind alles Dinge, die für mich ihre absolute Daseinsberechtigung durch längere Vorüberlegungen erworben haben, ohne dass sie das wussten. Aber so war es.
Eine Lebenssammlung also, wenn auch nicht ganz vollständig. Der letzte Umzug liegt nicht allzu weit zurück und hat seinen Tribut gefordert. Vieles harrt noch in Kisten aus und wartet. Aber mehr Platz gibt es vorderhand nicht in der großzügigen und hellen Berliner Dachwohnung. Eine Lebenssammlung also mit einer Lebensordnung.
Ich habe mich entschieden, diese Ordnung, die für mich absolut einsehbar ist, fließend zu lassen. Ich hatte früher in dem alten Haus, da war das mal ganz anders. Wie gesagt, die Basis, das Gerüst sind schon die Literatur aus den jeweiligen Ländern. Manchmal ist aber das Genre und manchmal ist da, wo eben gerade so eine Reihe frei war. Deswegen sind hier drüben so viele Amerikaner hingewandert. Also neben Melville steht, das ist Cooper zum Beispiel. Da steht, das ist alles Thomas Wolfe. Wobei, wir wissen ja, der hat so viel gar nicht geschrieben, obwohl sehr umfängliche Dinge. Aber es sind eben die verschiedensten Ausgaben. Ein paar andere Wolfe-Geschichten habe ich noch ganz woanders, also nicht hier. Und ich überlege, ob nicht vielleicht Thomas Wolfe auch Look Home with Angel.
Der große Kunsthistoriker und Bibliotheksgründer Abby Warburg hat seine Bibliothek nach dem Konzept der guten Freundschaft eingerichtet. Seelisch und geistig Verwandtes zu seelisch und geistig Verwandtem.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ja, der guten Freundschaft, das stimmt. Die gehören natürlich. Ich habe es darunter noch gar nicht gesehen, aber Melville haben wir erwähnt und da ist der gleich, der Thomas Wolfe. Und da oben ist nun kein Amerikaner, aber ich meine, er ist gleicher Sprache. Da oben ist, guck mal, ganz viel von Dylan Thomas zum Beispiel, was da gelegt ist und so ist alles Dylan Thomas. Hier ist eine, guck mal, das habe ich mal, hier ist eine First Edition von The Old Man and the Sea. Was für eine Geschichte in ihrer Schlichtheit, was für
Hemingway, also in einer Erstausgabe, auch so ein Freund und auch wieder so ein Mann, der zu Christian Brückners Stimme passt, zu ihm als Mensch passt. Er, der mich an einen Wolf erinnert, wach und lauernd, schwarz-grau und sehr attraktiv mit seinen 72 Jahren. Freunde, Dylan Thomas, Wolf, Melville, Hölderlin. Was macht ein Buch zu einem Freund?
Eine lange Bekanntschaft. Eine lange Bekanntschaft in meinem Leben. Und zwar eine, die sich entwickelt hat über lange Zeit. Und so wie das mit Büchern eigentlich oft ist. Ein Autor tritt dir entgegen. Es gibt ein Gegenübersein, es gibt ein Interesse zumindest von der einen Seite, nämlich meiner als des Rezipienten in diesem Augenblick. Und es gibt darauf eine Antwort, vielleicht. Vielleicht gibt es überhaupt keine Antwort, vielleicht bleibt ein Schweigen. Aber möglicherweise bleibt über lange Zeit ein Interesse, was mich dazu bringt, es nach Jahren vielleicht, es gibt auch, denke ich, Fälle, vielleicht gar nach Jahrzehnten, die Wiederbegegnung oder das Guten Tag sagen, noch einmal zu versuchen. Und das bringt vielleicht eine ganz, ganz andere Freundschaft hervor oder einen Grad, eine Intensität von Freundschaft, ja.
Im Regal finden sich aber auch die sachlichen Abteilungen. Eine Buchreihe trägt den Titel Das Hörspiel. Das sind dann so Spuren, die auf Christian Brückners Werdegang verweisen. Seine markante Stimme war früh schon sein Kapital, der Rundfunk ein wichtiger Brotgeber. Sachliche Regalabschnitte. Sachbücher aber fehlen. Fast ganz.
Das stimmt. Die Sachbücher sind ganz und gar unterrepräsentiert. Lexika. Ja, zu Lexika ließ ich auch noch was sagen, wobei ich die, das ist auch alles nicht hier. Und hier sehen Sie meine Jugend. Da, pass mal auf. Und ich finde, das gehört dazu. Ich habe lange überlegt, denke, nein, wegschmeißen tue ich es sowieso nicht, aber guck mal. Das, die Science-Fiction meiner frühen, ja, vom Kind zum Jugendlichen oder so, das sind Pulp-Magazine, also aus dem Bereich Science-Fiction, die in die 50er Jahre gehören, letzten Endes, und aufgehoben sind. Und Das ist mittlerweile ein so buntes Wirrwarr. Ich glaube, hier ist das Heft Nummer 1. Utopia Großband, wo ist es denn hier? Da kann man gleich sehen, was es ist. Also es hat mit Literatur nur ganz von Ferne was zu tun, hat mich aber tief beeindruckt, weil es eine Invasion aus dem Weltraum. Auch das. Und ich finde, es gehört hierher. Ich werde es heute nicht mehr lesen und auch kaum noch lesen können, glaube ich. Es würde sich alles sträuben, weil ich denke, was ist das? Ich habe es mal versucht. Was ist das für ein Deutsch? Was sind das für krude Übersetzungen? Was ist? Aber es hat für mein tiefes Beeindrucktwerden gesorgt, seinerzeit. Das ist eindeutig klar und damit hat es auch in dieser derivativen Form, sage ich mal, was mit Literatur zu tun oder besser gesagt mit meinem literarischen Aufkommen, mit meiner Entwicklung von 12 bis 15 oder 16. Und dann bei 16, da hatten sich dem Shakespeare-Stücke schon ein bisschen an die Seite gesellt und das konkurrierte also miteinander, würde ich schon so sagen.
Was tief beeindruckt also, hat Bestand in Brückners Regal, selbst nach einem Umzug. Was Brückner tief beeindruckt, findet sich auch im Verlagsprogramm des eigenen Hörbuchverlags. Ein Verlag als Gemeinschaftswerk von Herr und Frau Brückner, Christian und Waltraud. Was sich im Verlagsprogramm findet, steht auch im Regal. Denn Brückner liest grundsätzlich nur das, was Spuren in ihm selbst hinterlassen hat. Also zum Beispiel Paul Auster oder Tschechow oder Chandler, Joseph Conrad, Flaubert, Navid Kamani oder aber Sándor Márai, Alice Munro, Adalbert Stifter. Im Jahr 2000 haben sich die Brückners selbstständig gemacht. Seither liest The Voice nur noch das, was ihm selber wichtig ist. Seine Frau Waltraud ist Christian Brückners schärfste Kritikerin. Sie ist es, die bei den Hörbuchaufnahmen Regie führt. Wie es die beiden wohl mit ihren je eigenen Büchern halten? Wächst hier zusammen, was sich ergänzt oder wird sauber getrennt?
Sie hat all ihre, hier sind gar nicht von ihr, im Augenblick jedenfalls keine Bücher, sondern da wir ja noch ein, sozusagen ein Verlagsbüro haben oder so, also noch eine kleinere Wohnung, in der nun das ganze andere verwaltungstechnische und so weiter passiert, da hat sie ihre Bücher zurzeit untergebracht. Die haben wir irgendwann mal getrennt. Irgendwann, wir sind sehr, sehr, sehr lange zusammen und lange Zeit haben wir sie gemeinsam gesammelt, aber dann hat jeder sozusagen seine eigene Abteilung daraus gemacht. Das ist bis heute so geblieben. Ich glaube, es ist auch nicht mehr möglich, dann in die jeweils andere Ordnung wirklich einzudringen. Die wird nicht mehr organisch, sozusagen. Und zum Beispiel habe ich sehr früh, ist auch nicht der große Freund geworden, aber jemand, der mich ungeheuer beeindruckt hat, weil sie, meine Frau nämlich, viel früher als ich unterwegs war, sozusagen gereist ist, in Spanien war als Kind fast für mich eine. Bücher sind ja auch zum Beispiel, glaube ich, können sein, unter anderem Ersatz für direkte Welt, für Welterfahrung quer über den Globus. Auch das kann sein und so erfuhr ich durch sie einen Autor wie Juan Ramón Jiménez mit seinem Platero in ganz Spanien, glaube ich, bis heute gelesen. Aber das war für mich eine totale Verzauberung, der Platero.
Platero, die zauberhaften Geschichten eines Esels und seines Besitzers, die Geschichten ihrer Streifzüge durch ein andalusisches Dorf. Platero, das ist sozusagen der spanische kleine Prinz. nackte Poesie und hohe Menschlichkeit. Eine Stütze der spanischen Nationalliteratur.
Sie hat ihn entdeckt und sie hat ihn mir sozusagen gegeben. Und da fiel mir noch mehr auf, wie sehr sie sozusagen ihre Welt mitbrachte, die meine gar nicht oder noch nicht war, von der ich aber überzeugt war, dass wir sie eines Tages zur vollständigen Deckung bringen würden. Also das ist so ein Beispiel, oder Verlaine-Gedichte. Also. Und vor allen Dingen muss man sagen, das ist sicher das Wichtigste, dass wir ja heute in unserem Hörbuchverlag alle Entscheidungen letzten Endes gemeinsam treffen. Das heißt, ich werde nicht sagen, so, dieses Buch lese ich jetzt und fertig, sondern wir sind bisher immer noch übereingekommen, was die Auswahl der Titel betrifft. Das ist eine ohne Ausnahme, nach meiner Erinnerung jedenfalls, aber gibt es nicht, ohne Ausnahme gemeinsame Entscheidung.
Neben Platero findet sich nur noch ein einziges anderes Kinderbuch im Verlagsprogramm der Brückners. Es ist das Buch, das mir Christian Brückner zeigt auf die Frage nach dem längsten Begleiter.
Ich weiß zum Beispiel, dass ich an meinem 5. Geburtstag, und Geburtstage haben ja einen großen Einfluss und werden heiß herbeigesehnt in der Kindheit, glaube ich jedenfalls, oft bei vielen Kindern, die das Glück haben, sagen wir, in ihrer Familie aufzuwachsen. Da spielt der Geburtstag eigentlich lebenslang eine wichtige Rolle. Und da war ich 5 Jahre alt, ich weiß es genau. Wir, ist egal, lebten in sehr bescheidenen Umständen, aber an meinem Geburtstagmorgen, der im Oktober ist, es war noch dunkel, also ich sehe das Bild vor mir, es brannte eine Kerze, die war möglicherweise, da bin ich nicht ganz sicher, die war in einem Apfel, ich glaube ja, und da lag ein Buch und dieses Buch war Andersens Märchen. Das war mein 5. Geburtstag und insofern gut schon, also auch von Hause aus die so hat es damals nicht ganz ausgesehen, noch nicht. Da.
17. Oktober 1948. Von Vati
und Mutti.
Ja. Wow, Andersen. Andersen ist so abgründig.
Ja, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Natürlich, also Andersen, ja. Gut, okay. Also wie viele Freunde gibt es? Das hat mir ganz egal. Natürlich, nie vergessen. Irgendwann mal Zeit, weil ich auch, klar, lebenslanger Mitmacher. Irgendwann von mir selbst nach der Phase der kindlichen Begeisterung für diese Märchen, missverstanden als Idylliker, als, weiß ich nicht, Schönmacher sozusagen und beiseite gelegt, also nicht weiter mehr beachtet. Heute jemand, der immer über den Abgründen tanzt, aber jetzt auch tatsächlich tanzt und sich sagen muss, um zu überleben, wie schön die Welt ist. Das ist anders. Groß. Groß.
Sich selber sagen, wie schön die Welt ist. Da ist sie wieder, Brückners Faszination am Brüchigen. das Staunen angesichts des Abgründigen und das tiefe Wissen darum. Hans Christian Andersen, wenn das keine Basis ist für alles, was später folgen sollte. Und die Stimme, diese typische Stimme von Christian Brückner, sie konnte sich wohl nur so entwickeln, wie sie sich entwickelt hat. Zu dieser staunenden Stimme, die zugleich unendlich abgeklärt wirkt. Rührt mich diese Stimme an, weil sie meinen eigenen Fragen Ausdruck verleiht? Möchte ich darin meine eigene verdrängte Gewaltbereitschaft wiedererkennen? Ist sie für mich die Stimme von dem, der weiß, wo es lang geht und unerschrocken ist? Aber lassen wir das. Macht sich Brückner eigentlich Notizen in seine Bücher? Schreibt er rein, unterstreicht er, setzt gar Ausrufezeichen?
Nee, ich mache ja, das ist ja wie mit den Dingen, die ich sozusagen professionell lese. Ich mache nicht ein Zeichen daran, niemals. Weil ich muss sie anders, anderswo haben. Und das heißt nicht völlig zur Verfügung haben. Das heißt auch nicht sie alle by heart hier. Das ganz und gar nicht. Aber ich muss mich mit ihnen abgegeben haben. Und allermeistens oder fast immer sicher intensiver auch als gewöhnlich Bücher in die Hand genommen werden. Und ja, und eben natürlich auch anders, also nicht in wissenschaftlicher Weise, nicht als Rezensent, also wie man sonst eben so sich Büchern nähern mag, das sind ja viele verschiedene mögliche Arten, sondern als Freund.
Zum Wesen einer Freundschaft gehört wohl auch das Durchdringen des Gegenübers, ohne ihm Gewalt anzutun. Der Absprung in die Tiefe aber beginnt bei der Liebe zum Konkreten.
Ja, ich muss leider sagen, dass mein Geruchssinn ganz stark nachgelassen hat, aber natürlich ist der Geruch von Büchern etwas ganz Wesentliches. Es ist ihr Gewicht, es ist die Schrifttype, natürlich. Es ist das Geräusch des Umblätterns, die Materialität des Papiers. Es ist das Wiederfinden der Stelle im gesamten Text ohne Lesebändchen und ohne weitere Hinweise, sondern im Darübergehen nicht querlesen, aber immerhin auch in ganz großer Geschwindigkeit durch den Text gehen, bis du weißt, da kommt jetzt bist du ungefähr da, wo du hinkommen möchtest.
So gesehen sind Bücher für Christian Brückner auch eine Art Arbeitskollegen, nicht nur Freunde. Freundschaftliche Verbundenheit aber hilft.
Diese Herstellung von verlautbar Texten überhaupt, die ja diesen theatralischen Effekt hat. Du gehst durch, beziehungsweise in dem Augenblick, wo ich diesen Teil der, sagen wir ruhig, einer Erzählung habe und mich da befinde, an dieser speziellen Stelle, muss ich dies ja gleichzeitig einordnen als Szene, vorne und hinten. Es beeinflusst ja meine Interpretation. Ich lese ja nicht, was sozusagen kursorisch in Linien untereinander von dem Papier weg, sondern da muss ja was ganz anderes da gewesen sein oder da sein in diesem Moment und sich herstellen, nämlich eine Szene, ein Bild und eine Beziehung von Menschen untereinander, die vorher längst ja begonnen hat. Und in diesem konkreten Augenblick, ich lese jetzt diese Seite, ich bin bei dieser Szene, ich bin bei dieser Begegnung, muss ich das ja entsprechend einfärben, entsprechend, sagen wir ein Liebespaar vorher frisch ist die Liebe entstanden. Ist jetzt ganz grob gesagt, ist egal. Und jetzt treffen sie sich wieder. Und da ist sie, die frische Liebe natürlich immer noch. Und alles ist leicht und alles ist in Bewegung und alles ist voller Freude und Erwartung und was auch immer. Und möglicherweise ist in der nächsten Szene schon, ich weiß nicht, eine Trübung beispielsweise. Und ich muss versuchen, wenn diese Trübung sich wirklich irgendwo ausdrücken kann, also ich meine, wenn sie fühlbar ist und wenn sie fühlbar sein soll, ohne zu verraten, ohne sozusagen alles schon, muss ich oder kann ich zumindest versuchen, das irgendwo an irgendeiner Ecke sowas herzustellen. Ich versuche ja gar nicht was Objektives, sondern natürlich bin ich ja daran beteiligt, an dieser Weitergabe des Textes. Ich bei aller Wertschätzung, Liebe, Verehrung des Autors bin jetzt trotzdem derjenige, der es weitergibt. In einem anderen Medium, in einer anderen Weise. Dafür kann man sich interessieren, muss man überhaupt nicht. Aber wenn man das tut, dann will ich auch natürlich so gut erzählen, wie der Autor gut geschrieben hat. Also, ja.
Keinen einzigen Satz liest Christian Brückner übrigens laut, bevor er im Studio zur Aufnahme schreitet. Seine ganze Vorbereitung auf ein Hörbuch verläuft stumm, intensiv, hartnäckig, meistens über Monate. Das immer wieder neue Ringen mit einem Text, dessen eigene Stimme und dessen Stimmungen jedes Mal neu erarbeitet sein wollen. Jetzt aber stehen wir nicht im Studio, sondern hoch oben in der vom Abendlicht durchfluteten Berliner Dachwohnung vor dem Regal von Christian The Voice Brückner. Gibt es sowas wie ein Juwel in der Brücknerschen Büchersammlung? Was bezeichnet ein Mensch wie Brückner wohl als Juwel?
Na, das ist meins nicht. Also ich habe ein kleines Verhältnis zu antiquarischen Büchern entwickelt, aber ich habe erstens keine Bibliothek, also ich nenne es nicht so, es ist meine Sammlung von Büchern, es ist keine Bibliothek. Und zweitens, ich bin kein Büchersammler. Also ich würde, glaube ich, kein Buch nur deshalb kaufen, weil, also hier die Gutenberg-Bibel, die werde ich meiner Sammlung nicht mehr einverleiben. Das interessiert mich nicht. Doch. So, jetzt zähle ich 21, 22, 23, damit Sie fragen, was kann es jetzt wohl sein? Bitte.
Oh, Homer. Homers Odyssee. Okay.
Guck mal, Homer, Johann Heinrich Vosgut, Hamburg auf Kosten des Verfassers, 1781. Und das Unglaubliche ist jetzt hier, guck mal, das sind alle auf Kosten des Verfassers. Und natürlich hat er versucht, sein Geld reinzubekommen für den Druck. Und hier stehen Verzeichnis der Pränumeranten und Subskribenten. Und hier stehen sie jetzt alle geordnet nach Städten und nach Namen und nach Berufen. Das sind die, die Voss ermöglicht haben, seine Odyssee-Übersetzung auch tatsächlich drucken zu lassen. Ist das nicht verrückt? Das habe ich auch nur, aber habe ich auch nicht gewusst, dass das gab.
Also hier aus allen Städten.
Ja, ja.
Danzig, die, Donau, Eschingen, Detmold, Dresden.
Ja,
Unwahrscheinlich. Uns bitte alles Leute, die ihn unterstützt haben, ja, damit er dieses, ja, Vorhaben durchziehen konnte.
Ja.
Und wann, in welchem Jahr?
1781. Das ist die erste Ausgabe dieser Übersetzung mit den Namen aller derer, die es dem Autor ermöglicht haben. Ja.
1781 war der Dichter und Übersetzer Johann Heinrich Voss 30 Jahre alt. Die Übersetzung Homers war ihm eine Herzensangelegenheit. Und da ist sie wieder. Brückners Sympathie für unbedingte Leidenschaft. Diese deutsche Ausgabe der Odyssee, ein Juwel, weil sich Voss Leidenschaft hier eingeschrieben hat. Sein unbedingter Wille, im weit verzweigten deutschen Reich Geldgeber aufzutreiben für Homer. Und weil sich das als Spur in dieser seitenlangen Liste der Subskribenten eingeschrieben hat, 1781. Crowdfunding avant la lettre. Das Buch als Freund mit großer Geschichte. Geht so einer wie Brückner zuweilen vors Regal, schlägt irgendein Buch auf, lässt sich überraschen?
Das tut er. Das tut er. Das tut er besonders nächtens oder in schlaflosen Augenblicken mitten in der Nacht. Und da bin ich auch, also wenn ich das jetzt erzähle, ich erzähle das eigentlich das erste Mal, das tue ich dann nächtens. Und so dieses Nimm und Lies, das mache ich dann. Und da, ich meine, man braucht sich ja nichts vorzumachen, der Großteil der Dinge bleibt doch unverarbeitet, ungelesen sogar. Ich rede von Peter Suhrkamp, nicht von Peter Suhrkamp spreche ich, der in irgendeinem Aufsatz, ich glaube, das heißt über das Lesen, davon geschrieben hat, von der Faszination, wie Gäste dann in seine Bibliothek kommen und an den Regalen langstreichen mit den Augen und dann sagen, das haben Sie alles gelesen. Und er dann einfach antwortet, nein, aber das würde ich gerne lesen. Und dieser Augenblick in der Nacht, wo ringsrum die Ruhe ist, wo nicht die Überlegung im Kopf ist, was ist als nächstes dran, was muss ich jetzt noch, wen muss ich noch, der ermöglicht mir dann auch, dahin zu gehen, ein Buch rauszuziehen, zu sagen, oh, ach ja, das habe ich ja damals und ich wollte es lesen und ich habe aber nur kurz rein, ich habe es dann weggelegt und dann probiere ich es nochmal. Und dann ist es eine Premiere. Und dann ist es eine Premiere. Und ich sage, welches Glück, dass mir das jetzt noch mal in die Hand gefallen ist. So. Und natürlich gibt es auch Entdeckungen von gelesenen und sogar gelesenen und wiedergelesenen Büchern, weil sich diese Beziehung, und jetzt sage ich noch mal einfach, diese Freundschaft intensiviert bei der Wiederbegegnung.
Christian Brückner wohl auch manchmal weint über Büchern? Ob ich ihn das fragen soll? Egal, ich tue es. Ich frage ihn nach den Tränen.
Tränen. Tränen. Nun läuten die Glocken. Dazu passen vielleicht Tränen. Ich denke, ich habe über verschiedenen Büchern und zum Beispiel sogar über Balzac, also Verlorene Illusionen oder so, gibt es Szenen, wo ich geweint habe oder wo ich Tränen kenne. Ich habe vorhin mit einem, es klingt so, als sei unsere Geschichte komponiert, ist sie ja nicht, ist sie überhaupt nicht, ganz und gar nicht, sie beruht auf ziemlich reinem Zufall. Ich habe bei dieser Büchergeschichte vor, und das gehört fast Hier, man sieht, ist nicht sehr gebraucht. A Mind Apart, Poems of Melancholy, Madness and Addiction. Ich weiß nicht, ob ich wirklich geweint habe, aber innerlich habe ich das garantiert getan. Ich bin jetzt selber gespannt, wie das Gedicht lautet. Weil das ist auch eins, wo ich dachte, das habe ich irgendwann mal in New York gekauft. Und hier sind die Autoren nach Jahrgang geordnet. So finde ich das ganz einfach. Timothy Dickens, 1943 bis 2001. Und lese es jetzt im Original, ja? Also Melancholy, Mourning. Old promise of relief asserts its presence with the light, unsympathetic and too bright. And you are easier with grief, the amber glowing through drawn shades. You sit and smoke. Through muted fire, the dust shifts only to expire on quilt or rug. The beds are unmade. There's nothing to be gained or known or saved. Tomorrow you'll be stronger. Rest here in peace a little longer. Some cannot make it on their own.
Mancher schafft's nicht ganz allein. Ein Gedicht wie ein Gemälde von Edward Hopper. Von Einsamkeit durchweht, von Trauer auch. Ein Morgen, der da leuchtet und zugleich droht, ein Tagesanfang in tiefer Melancholie. Ist Brückner tatsächlich so melancholisch, wie seine Stimme klingt? Ist das das Geheimnis seiner Eindringlichkeit? Ist das der Grund für seine skeptischen, aber liebenden Freunde im Buchregal? Findet ein Mann wie Brückner eigentlich selber manchmal Trost vor dem Buchregal?
Ja. Ich finde natürlich auch die, beginnen wir mal damit, ich finde natürlich auch die Verzweiflung vor dem Buchregal und im Buchregal. Auch die Verzweiflung vor diesem unauslotbaren Korpus von menschlichen Gedanken und sozusagen geistigen Hinterlassenschaften, die mich, könnte ich sie in mich einnehmen, zwangsläufig erdrücken würden in ihrer Vielfalt. Und das ist die Verzweiflung, aber ich finde natürlich Trost in dem partiellen Text, in dem Aufblättern des Bestimmten, mir bekannt oder nicht, wo ich sage, grandios, wie dem das gelungen ist. Was ist das für ein Text oder was ist es für ein Gedanke? Also es gibt beides. Ich weiß, dass zum Beispiel Adalbert Stifter seine Bücher in Schränke verschlossen hat, damit sie ihm nicht zu nahe kamen. Das würde ich nicht machen. Das werde ich nicht mehr machen. Die müssen hier sozusagen im Feinstaub versinken, der von draußen durch die Ritzen aus der restlichen Stadt kommt.
Die restliche Stadt. Das herbsttrübe Berlin scheint weit weg. Nicht nur, weil wir hier im sechsten Stock sind und somit auf eine Dächerlandschaft schauen, nein, wohl eher, weil wir uns beide etwas verloren haben in all diesen Freunden, ihren Geschichten, ihren oft verzweifelten Versuchen, dem Leben Paroli zu bieten, ihren unermüdlichen Versuchen, dem anhaltenden Scheitern ein je eigenes trotzdem entgegenzusetzen.
Ich glaube, dass Literatur, und ich muss dazu sagen, so wie ich sie verstehe, schon menschenfreundlicher macht. Also mir Menschen näher bringt, die ich natürlich so alle gar nicht kennengelernt habe, wiederum in ihrer Vielfältigkeit nicht kennengelernt habe. Ich bin nicht so ein Outgoing-Typ. Literatur ist auch, was das betrifft, Menschen kennenzulernen, eine absolute Hilfe, Trost. Nur bedingt. Und das Glücksgefühl, das entstehen kann, ist ja auch ein vermitteltes. Es schüttet zwar sicher irgendwelche Hormone aus, aber bleibt trotzdem ja gegeben oder geschenkt durch die Kunst, die als artifizielles und als Kunstwerk erkannt wird. Ich glaube, das ist das Glück. Ja, ja, all das hätte ich nie gedacht, all diese Fingerzeige, Hinweise, Bekanntschaften, gar Freundschaften.
Und dann ist da noch diese eine Reihe im untersten Regalfach. Eine ganze Reihe, die ich bis anhin übersehen habe. Buchrücken an Buchrücken, Jahreszahl an Jahreszahl, die wenig mehr preisgeben als die Tatsache, dass hier ein Buch steht. Und noch eins. Und noch eins.
Ach so, das ist wirklich interessant. Das ist die atemberaubende Reihe. Nämlich da in diesen Jahreskalendern, wie heißen die, in diesen Agenden, für jedes Jahr eine, über 40 Jahre oder so ähnlich. Da sind fast lückenlos alle meine Termine notiert. Darin steht und könnte ich nachlesen, was ich da jeweils gemacht habe, an welchem Tag, in welchem Jahr. Denn mein Gedächtnis gibt das natürlich nicht im geringsten mehr her, gar keine Rede, aber irgendwo steht es verzeichnet, das wird sicher mit mir, also das wird dann das Uninteressanteste sein, was hier gestanden hat, aber für mich mit das Wichtigste natürlich.
Kommt es manchmal vor, dass Sie reinschauen in irgendein Jahr?
Ja, ganz, ganz selten, aber das gehört mit zu dem, wo ich sage, das werde ich tun, sobald in mein Leben etwas mehr Ruhe eingekehrt ist. Die Möglichkeit sehe ich im Augenblick überhaupt nicht, sondern nur das Gegenteil. Aber da würde ich gerne drin blättern und eben nicht bloß durchblättern, sondern mir auch zu überlegen, versuchen, was das eigentlich war. Aber steht, wie gesagt, im Augenblick nicht zur Debatte.
Wie entsteht so etwas, so eine ganz eigene Reihe im Regal? Steht dahinter ein Entscheid, ein Plan gar?
Nein, nein, es war gar kein bewusster Entscheid. Ich habe schon das, was ich jeweils oder was ich immer machte, habe ich für wichtig gehalten. Nicht, weil ich gedacht hätte, das hat eine große Bedeutung, oder ich habe es nur ernst genommen. Vielleicht ist das, kommt mir in diesem Augenblick, ich sage so, ernst genommen und dachte, also die Erinnerung daran, das hebe ich auf. Und daraus sollte keine große Sammlung werden, sondern nur zum jeweiligen Terminereignis, was immer es war, die Notiz, das war's, und meine Rolle oder was auch immer war die und die, und Regie hat der und der gemacht. Und also etwas, was heute wirklich jetzt öffentlich gar keine Bedeutung mehr hat für mich, aber diese Bedeutung behalten hat und durch diese Komplettierung tatsächlich ein Arbeitsverzeichnis geworden ist.
Auch ein Stück weit eine Versicherung darüber, dass Sie wirklich gelebt haben.
Genau, dass etwas stattgefunden hat.
Unter Freunden. Christian Brückner und seine Bücher. Feature von Berner Senn. Realisation Simon Meyer. Eine Produktion von Radio SF2 Kultur 2015.
SRF 2 Kultur zum Nachhören als Podcast auf srf.ch/kultur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.